Hallo zusammen! Heute geht mein Podcast mal anders los als gewohnt. Aufgrund der herzlichen Lache und des herrlichen Humors meines Gesprächspartners musste ich euch ein kleines Probierhäppchen schon einmal vorher einblenden. Und danach geht's dann richtig los. Eine Frage zum Schluss. Was denkst du, wie sich so die letzten Monate denn auf das Gesundheitsbewusstsein der Leute auswirken? Du sagst, ja, wir werden wahrscheinlich aufgrund dieses Bewegungsmangels, der ganzen Einschränkungen, die jetzt geschehen, in Zukunft viel zu tun haben. Ja, wer soll das sonst auffangen? Aber glaubst du, wir sind auch schon in den Köpfen der Leute?
Nein. Also, die Menschen brauchen uns, aber sie wissen es noch nicht alle. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen und stehen lassen.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Meine heutige Frage an dich lautet: Wie viele Stunden am Tag sitzt du und was tust du deinem Körper Gutes zum Ausgleich? Oder vielleicht kennst du ja jemanden, der viele Stunden am Tag sitzt und du könntest ihm einen guten Tipp geben. Mein heutiger Interviewpartner Wolf Habert ist unter anderem Physiotherapeut, Buchautor und hat revolutionäre Gedanken und Ansätze in das gängige Beweglichkeitstraining der Fitnessstudios gebracht. Zudem ist er einer der Geschäftsführer von Milon. Und was genau Milon macht, das wird Wolf sicher im Laufe des Interviews erklären, für alle, die es nicht kennen. Herzlich willkommen, lieber Wolf.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Wolf. Wolf, du bist Physiotherapeut, stehst aber meines Wissens nach nicht klassisch an der Bank, wie man so sagt, und behandelst im 20-Minuten-Takt Patienten. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht einen Einblick in deinen Werdegang geben und wie du es zu dem gekommen ist, was du jetzt stattdessen machst?
Ja, also tatsächlich stehe ich nicht mehr an der Bank. Das hast du richtig festgestellt. Betonung auf nicht mehr, weil ich hatte eine Zeit lang eine Physiopraxis und habe da auch klassisch an der Bank gestanden. Und ich glaube, vermute, irgendwann zu meinem Rentenalter hin werde ich das wieder tun. Okay. Da stelle ich mir sozusagen das sanfte Ausklingen am Ende mal vor, wieder ein bisschen zu behandeln und dann sicher nicht im 20-Minuten-Takt. Habe ich übrigens nie gemacht. Also wir hatten eine Privatpraxis und haben uns immer mehr Zeit genommen für die Leute. Das ist schön. Das könnte ich mir vorstellen, am Ende mal wieder so Behandlung, vielleicht mal 2 Stunden am Tag oder so, wie man dann eben gerne möchte mit ausgewählten Kunden. Das stelle ich mir so als Übergang in meine Rente irgendwann vor. Weil so nicht arbeiten kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja.
Du hast mir übrigens zu viel geschmeichelt gerade. Ich bin noch kein Buchautor.
Ah, okay.
Ich habe noch kein Buch geschrieben. Ich glaube, Inhalte hätten wir mehr als genug, aber ich bin nicht der große Schreiber und ich schiebe es schon lange vor mir her. Aber irgendwann werden wir das vielleicht mal machen.
Ich bin davon ausgegangen, ja. Aber du hast einen wahnsinnig tollen YouTube-Channel, wo mein Partner der größte Fan ist und den werde ich auf jeden Fall mit verlinken. Und ja, gerne. Wie ist es dann zu einem anderen Weg gekommen?
Die Geschichte fängt relativ früh an. Ich versuche sie einigermaßen kurz zu halten, um die Zuhörer nicht zu langweilen. Ich habe tatsächlich mit 14 Jahren im Fitnessstudio angefangen, einerseits zu trainieren. Das habe ich sogar noch ein bisschen früher bei den Gewichthebern schon bei uns hier in Donaueschingen. Mit 12, 13 irgendwann angefangen, so ein bisschen Gewichtheben zu machen.
Okay.
Und mit 14 habe ich angefangen, in dem Fitnessstudio im Rückgrat Donaueschingen zu arbeiten hinter der Theke und eben auch zu trainieren. Beziehungsweise hinter der Theke zu arbeiten, um mir das Training leisten zu können. So musst du es dir vorstellen. Und da habe ich tatsächlich ganz früh angefangen, eben im Fitnessstudio mitzuarbeiten, habe das alles kennengelernt und habe mit 15, 16 schon als Trainer mitgearbeitet. Also habe ganz, ganz früh eine Trainerlizenz gemacht. Damals in der Schweiz, die Deutschen hatten sich geweigert, so einen jungen Menschen da in die Ausbildung mit reinzunehmen.
Ehrlich?
Ja, okay. Das war damals, ich glaube, Star Education oder so hießen die, wo ich da damals war. Okay. Aber auch das nagel mich bitte nicht fest. Und dann habe ich ganz früh als Trainer mitgearbeitet und in diesem Fitnessstudio im Rückgrat Donaueschingen war mein damaliger Chef, der Lutz Kruger, später mein Partner bei Five, beim Beweglichkeitskonzept. Und dort habe ich damals schon diese ganzen Beweglichkeitsgeschichten kennengelernt vom Lutz, diese ganzen Behandlungsmethoden und so weiter, die mich dann so geprägt haben, dass dieser Weg so weiterging. Und die Physiotherapie habe ich eigentlich nur gemacht, um das, was ich schon wusste, anwenden zu dürfen. So blöd sich's anhört. Also ich habe damals schon sehr viel therapeutisch gearbeitet, einfach vom Zuschauen gelernt, vom Lutz viel gelernt, von einem Arzt in Freiburg sehr viel gelernt und das schon angewendet, was ich eigentlich hätte nicht dürfen, aber mittlerweile kann man mich dafür nicht mehr belangen, ist verjährt. Und dann habe ich quasi die Physio-Ausbildung gemacht, weil ich verstehen wollte, was ich da mache. Also wir haben gemerkt, diese Beweglichkeitsübungen wirken wahnsinnig auf die Leute. Wir können damit ganz viele Dinge lösen. Auch die manuellen Therapien, die wir da schon kennengelernt haben, haben wir gemerkt, die haben eine ganz tolle Wirkung. Aber wir wussten nicht so richtig, was wir da machen. Also ich kannte damals die Anatomie noch nicht hoch und runter. Ich war in anderen Behandlungsmethoden noch nicht so drin und konnte mir diese ganzen Wirkungsprozesse nicht so vorstellen. Und Physiotherapie habe ich dann tatsächlich gemacht, um das besser verstehen zu können. Und in dieser Zeit haben wir eben auch, also bevor ich schon Physio war, das Five-Konzept entwickelt. Beweglichkeitskonzept. Sage ich auch heute ganz klar, das hätten wir so nicht entwickeln können, wenn ich schon Physio gewesen wäre. Ja. Weil wir bewegen uns in ganz, ganz vielen Dingen sehr kontrovers zum klassischen Gelernten. Und das wäre mir sicher im Weg gestanden, aber damals waren wir einfach total frei im Kopf. Wir kannten nichts anderes, haben das einfach nur bewertet an dem, wie es funktioniert, haben gemerkt, es funktioniert sehr, sehr gut und haben daraus dann dieses Beweglichkeitskonzept entwickelt. Und der Physio kam eben dann obendrauf. Dann habe ich kurzzeitig eine Praxis gemacht. Das war so 2007, 2008 rum. Die habe ich dann 2-3 Jahre betrieben. Five-Konzept lief schon nebenher.
Ja.
Und 2012, 13 konnten wir dann von Five leben. Bis dahin war es wirklich immer nur ein Kampf, weil keiner verstehen wollte, was wir da so machen. Ja. Alle waren eher dagegen, ne? Hohlkreuzbewegung, all diese Dinge können wir vielleicht später noch detaillierter drauf eingehen. Und ab 2013 habe ich dann die Praxis sozusagen abgegeben an meine Brüder. Die machen die bis heute weiter. Meine Mutter ist dort als Heilpraktikerin mit dabei und ich habe mich dann auf Five fokussiert. Und der Switch zu Milon kam, also Milon ist schon seit auch 2008, 9, 10 ein sehr, sehr wichtiger Kooperationspartner von uns gewesen all die Jahre. Ja. Und Ende 19 habe ich eben die Firma Five Konzept an Milon verkauft und bin dann quasi gleichzeitig Geschäftsführer der Milon-Gruppe geworden. Bin also jetzt verantwortlich für Five und Milon. Mit dem Bernd Reichle zusammen und mein Partner Christoph Limberger, der Schreiner, ist auch nach wie vor Geschäftsführer bei Five. Das so in aller Kürze der Weg, wie ich dahin kam, wo ich jetzt sitze.
Genau, jetzt müssen wir das alles so aufschlüsseln, dass der Zuhörer das auch versteht. Also ich sag mal so, was ich jetzt so rausgehört habe, dieses klassische Physio-Rezept, womit jemand kommt, da schreibt man ja, ich hatte heute Morgen wieder eine Kundin, da stehen dann 6 Einheiten drauf, manuelle Therapie, war dann ja für dich eigentlich von Anfang an so, dass du über den Tellerrand hinausgedacht hast, ne? Dass du gewusst hast, das kann es jetzt nicht sein. Das bringt nicht nachhaltig die Milderung der Schmerzen für den Patienten oder die Lösung. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Also im Endeffekt war es so, dass wir halt von einer anderen Seite kamen, ne? Also dadurch, dass ich schon mit Menschen gearbeitet habe, auch therapeutisch, bevor ich wirklich Therapeut war und das System kennengelernt habe, war ich davon halt nicht so beeinflusst. Und für mich war von Anfang an klar, keine Therapie ohne Training. Also das ist bis heute ein Grundsatz, der mich begleitet, der in all unseren Konzepten immer mitschwingt. Für mich gibt es keine erfolgreiche Therapie ohne Training. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Das heißt, ich kann noch so toll manuell behandeln, ich kann der tollste Osteopath sein, was auch immer. Wenn kein Training nach der Therapie folgt oder während der Therapie am besten schon mit dazu kommt, dann wird der Körper nicht nachhaltig gesund werden. Davon bin ich einfach zutiefst überzeugt. Ich brauche Wachstumsreize, ich brauche Krafttraining, ich brauche Beweglichkeitstraining. Ich brauche die Reize in der richtigen Dosierung und dann kann ich auch gesund werden. Und eine Therapie im klassischen Sinne, manuelle Therapie, Osteopathie, Krankengymnastik, all diese Dinge beschleunigen diesen Prozess nur oder sind eine ganz tolle Hilfestellung, um da die Tür zu öffnen für das Training sozusagen. Aber es geht das eine nicht ohne das andere. Und dementsprechend habe ich von Anfang an eben nicht klassisch so behandelt, wie man es in der Physiotherapie kennt, sondern immer mit Training in Kombination. Also Five hat da immer eine Rolle gespielt, Krafttraining hat da immer eine Rolle gespielt. Und dementsprechend haben wir uns auch nie in dieses Schema reindrücken lassen, sondern haben von Anfang an eine Privatpraxis gemacht. Das heißt, ich hatte keine Taktungsbindung. Erster Termin ging bei mir immer eine Stunde. Das haben die Menschen halt bezahlt. Also wir waren da auch nicht exorbitant teuer. Wir waren so damals bei 60 Euro die Stunde. Also so ein Euro die Minute war so unser Standard sozusagen zum Abrechnen. Und das haben die Leute dann halt bezahlt. Und dadurch konnten wir aber viel freier rangehen. Und Training war bei uns immer von Anfang an Teil der Therapie.
Super. Wie hast du das den Leuten erklärt? Ist auch quasi so ein bisschen die Überleitung in meine nächste Frage. Warum ist das Krafttraining gerade so wichtig, wenn ich Beschwerden am Muskel- und Skelettapparat habe?
Also wie habe ich das den Leuten erklärt? Da ist auch wieder so, ich kannte es ja gar nicht anders. Und die Leute kannten es von uns auch nicht anders. Ne? Die Leute kamen zu uns erst gar nicht mit dieser Erwartung, dass sie jetzt ihr 6er-KG-Rezept abgeben können.
Okay.
Das hat natürlich ein bisschen geholfen. Hat natürlich Mut erfordert. Ich erinnere mich, wie meine Lehrer von der Physiotherapie-Schule mich für wahnsinnig erklärt haben, als ich ihnen mein Praxiskonzept erklärt habe. Weil das natürlich, wenn man in diesen klassischen Mustern drin hängt, natürlich schwer nachzuvollziehen war, dass jemand direkt nach der Ausbildung, ohne einen Tag für jemanden zu arbeiten, also ich bin jetzt übrigens zum ersten Mal in meinem Leben angestellt als Geschäftsführer bei der Milong Group, das so zu machen, war für die totaler Wahnsinn. Für mich war es aber total logisch, weil ich es nicht anders kannte. Also ich habe Leute immer schon behandelt, wir haben immer Geld dafür genommen, wir haben immer fürs Training Geld dafür genommen. Das war für uns immer klar, eine gute Leistung kostet Geld. Das heißt, wir sind da mit einem ganz anderen Mindset rangegangen und das haben die Leute, glaube ich, auch einfach gespürt und es hat gut funktioniert. Und warum ist Training so wichtig? Das ist natürlich jetzt eine Frage, die man jetzt auch in 3 Stunden Monolog beantworten könnte. Ja. Weil natürlich die Auswirkungen von einem Kraft- und von einem Beweglichkeitstraining und von einem Krafttraining auf den Körper so weitreichend sind und so vielschichtig sind, dass man darüber wirklich jetzt stundenlang philosophieren könnte. Mhm. Also angefangen Hormonstatus, der sich verändert. Also trainiere ich schwer, habe ich eine ganz andere Glückshormonausschüttung, eine ganz andere Ausschüttung von Wachstumshormonen, von Testosteron, bei Männern wie Frauen wichtig. Das heißt, da habe ich einen riesen Impact auf den Körper. Ich habe eine Erhöhung der Knochendichte. Ich habe natürlich eine Verbesserung der Muskulatur von Kraft, von Masse, also Muskelmasse, Kraftsteigerung. Ja. Ich habe eine Verbesserung aufs fasziale System. Ich habe so viele Effekte von einem Krafttraining aufs Herz-Kreislauf-System, auf all diese Dinge, auf meinen Stoffwechsel, auf meinen Grundumsatz, auf all diese Dinge, dass es für mich einfach gar keinen Weg daran vorbei gibt. Also für den heutigen zivilisierten Menschen, der sich eben im Alltag vielleicht noch 5000 Schritte irgendwie bewegt, wie du vorhin schon gesagt hast, 12, 13, 14, 15 Stunden im Lockdown jetzt rumsitzt, kann ich eigentlich nicht gesund bleiben, wenn ich das nicht mache, wenn ich das nicht beachte. Da gibt es auch keinen Alternativweg, zumindest kenne ich ihn noch nicht, als da eben mindestens 2-mal die Woche ranzugehen und da was für sich zu tun.
Ja. Also ich finde den Ansatz auch super, dass dem Patienten dann sofort, auch in dem Moment, wo er wahrscheinlich noch Schmerzen hat, mit zu vermitteln, wir integrieren jetzt hier direkt in die Therapie dein Training.
Genau.
Und dann wird wahrscheinlich auch gar nicht die Frage aufkommen, wenn die Schmerzen denn dann weg sind, aufzuhören. Ne? Sondern dass der dann auch verstanden hat, ich muss es jetzt auch mit präventivem Hinblick weitermachen.
Unbedingt. Ne? Also ein großer Fehler ist aus meiner Sicht oft in der Therapie, dass halt dann, gerade wenn Therapeuten von sich sehr viel halten, und das halten wir natürlich alle irgendwo, wenn wir Therapeuten sind, jeder will der beste Therapeut sein, jeder hält von seinen manuellen Techniken und all den Dingen, die wir können, wahnsinnig viel. Und das ist natürlich auch logisch und legitim. Aber man vermittelt damit natürlich gerne, und das ist aus meiner Sicht fatal, dass wir dafür da sind, den Menschen gesund zu machen.
Ja.
Und der Mensch kann sich aber nur selbst gesund machen. Und das ist so ein ganz großes falsches Learning aus meiner Sicht, wenn man zur Therapie geht, dass man sich hinlegt und jemand macht was an mir und dann bin ich gesund. Und das hilft natürlich auch kurzfristig. Also ich kann jemanden über eine manuelle Therapie, über eine myofasziale Technik oder eine Kraniosakrale oder was auch immer, kann ich den Moment lang, also für den Moment schmerzfrei machen. Aber ich verändere halt im Körper nicht nachhaltig die Strukturen so, dass der auch gesund bleibt, weil der geht zurück in seinen Alltag, der sitzt wieder, die Verkürzungen kommen wieder, die Verspannungen kommen wieder, der Muskel wird nicht stärker und so weiter und so fort. Und dann werden die Probleme wieder kommen. Und der Lernprozess ist eigentlich sehr, sehr fatal, weil die Menschen mit dieser Erwartungshaltung in die Therapie kommen. Der Therapeut muss mich jetzt gesund machen. Der Arzt muss mich gesund machen, die Tablette, der Therapeut. Und genau das funktioniert halt in der Realität genau nie. Ne? Also wenn es mal funktioniert, ist ein totaler Glücksfall. Und dann war wirklich nur ein einmaliges Ereignis die Ursache für den Schmerz. Aber typisch sind ja über Jahre falsche Bewegungsmuster oder eben Nicht-Bewegungsmuster, ja, die den Körper krank machen. Und wenn ich dann nur therapeutisch rangehe und nicht ins Training auch reingehe, dann werde ich halt nicht gesund werden. Und das ist eigentlich so eine der Sachen, für die ich seit Jahren kämpfe, da ein gewisses Umdenken in der Medizinwelt, in der Therapiewelt und vor allem beim Endverbraucher sozusagen, beim Patienten auch irgendwie auszulösen, weil dieses Denken, jemand macht mich gesund, ist einfach von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Ja, das hat auch Dr. Ingo Frohböse, mit dem hatte ich vor ein paar Wochen ein Interview, betont. Du musst immer sehen, spätestens in der Mitte deines Lebens musst du anfangen, Gesundheit auf dein Gesundheitskonto einzuzahlen durch Bewegung, gesunde Ernährung, Entspannungsmethoden. Und dann kannst du im Alter von diesem Konto schöpfen, ja, und was du dir da zurückgelegt hast an Gesundheit.
Ne? Ja, und dieses Konto beginnt ja wirklich schon in der Jugend. Also ja, natürlich auch, das geht ein ganzes Leben lang logischerweise, aber gerade wenn wir uns jetzt die Forschung zur Sarkopenie anschauen, also zum Muskelschwund oder Fleischverlust oder Fleischmangel heißt es, glaube ich, genau übersetzt, also quasi der Mangel an Muskelmasse, was am Ende des Lebens fast alle von uns irgendwann erwischt und dann auch uns irgendwann zum Pflegefall macht und uns irgendwann vielleicht sogar sterben lässt, dann kann man ganz klar sagen, bei dieser Forschung ist völlig klar, auch heute schon, dass du in der Jugendkindheit schon anfängst, auf dieses Konto, wie du es nennst, einzubezahlen, um hinten raus eben genug Fleisch übrig zu haben, um mal bei der Übersetzung zu bleiben. Und das passiert natürlich in unserer Gesellschaft allgemein zu wenig. Also Sport wird immer weniger, beginnt in der Schule, dass der Sportunterricht der erste ist, der ausfällt. Viele haben Angst davor mit Training, also wie oft ich auch höre, selbst in unserer Branche, also da muss ich mal ganz klar auch jetzt in unsere Fitnessbranche rein ein Appell, es gibt für mich kein zu früh mit Training anfangen, ne? Also Beweglichkeitstraining, auch ein gesteuertes, moderates Krafttraining und so weiter macht ganz, ganz früh schon Sinn, auch bei Jugendlichen, um eben genug Fleisch aufzubauen, Muskeln aufzubauen, um hinten raus eben auch diese Luft zu haben. Also am Anfang geht es darum, möglichst viel aufbauen als Basis. Dann kommt die Erhaltungsphase im mittleren Leben, sage ich jetzt mal. Und dann kommt quasi das Verhindern des Abbaus hinten raus. Und umso besser ich meine Hausaufgaben vorher mache, umso besser geht es mir hinten raus. Mhm. Und natürlich in Zeiten wie diesen mit Lockdown und Co., wo Vereinssport verboten, Fitnessstudios zu und alles, ist natürlich fatal, auch gerade für die junge Generation, die jetzt nicht aufs Konto einzahlen kann. Also es ist brutal, was da gerade passiert, ne?
Ja. Also ich habe just schon im ersten Lockdown habe ich ein Präventionskonzept geschrieben für Krafttraining für Jugendliche. Mhm. Das ist auch zertifiziert worden, die Krankenkassen, also das war, ist super angekommen, aber trotz alledem sind uns sogar im Präventionsbereich jetzt da die Hände gebunden und wir können nichts machen, was eine Schande ist, ne?
Ja, du musst dir mal vorstellen, wie die Kinder, Jugendlichen heute aufwachsen, also wie viel Bildschirmzeit da schon ist, wie viel einfach nicht bewegend stattfindet, also diese ganze Interaktion unter Freunden draußen früher und so weiter, das ist ja eh schon total rückläufig und plus die Situation jetzt der Pandemie, wo die Kinder quasi nicht mal draußen zusammen Fußball spielen dürfen und so weiter, das heißt, diese ganze Entwicklung der Motorik, die kognitive Entwicklung und natürlich auch die muskuläre Entwicklung findet ja gerade gar nicht so statt, wie sie müsste. Ja. Und das werden wir hinten raus brutalst bezahlen. Also das wird für unsere Branche, ich meine, das Schöne jetzt für uns, unsere Branche wird so brutal wichtig in Zukunft, weil das kann ja sonst niemand bieten in dieser Tiefe wie wir.
Ja, top. Wolf, wo ich nochmal drauf zurückkommen müsste, der Schmerzpatient, der dann bei dir einige Wochen, Tage in Betreuung ist, wie hart nimmst du den ans Training ran, sagen wir mal so? Weil ich kriege hier oft zu hören, wenn ich die dann auch mal in den Freihantelbereich kriegen will oder unsere Trainer und sagen, so, jetzt gehen wir mal wieder hier an die Kniebeugen oder sogar ans Kreuzheben, dann sagen die, nee, ich hatte da einen Bandscheibenvorfall, das ist nichts für mich. Würdest du dem zustimmen oder wie hart nimmst du die Leute wie schnell wieder ran?
Also das ist natürlich ein bisschen schwierig pauschal zu beantworten. Also ich habe so ein bisschen so Richtlinien, die ich auch so schule. Beim Beweglichkeitstraining ist ja auch so, dass wir, um aus einer Faszie, aus einer Muskel eine Spannung rauszutrainieren, auch mal an gewisse Schmerzbereiche ran müssen. Und wenn wir so von dieser Standard-Schmerzskala von 0 bis 10 ausgehen, dann versuche ich bei den meisten Menschen, mich irgendwo in den Übungen bei 5 bis 6 aufzuhalten. so roundabout, ne? Dass ich sagen kann, okay, das ist noch ein Schmerz, der ist schon sehr deutlich und der ist da, aber ist für die Leute noch gut tolerierbar, gut handelbar. Und es sollte im Nachgang nicht schlimmer sein. Also wenn ich mit jemandem trainiere, ich bin jetzt noch bei der Beweglichkeit, und der hat dann 3 Tage danach Schmerzen, dann war es zu viel vom Reiz. Yeah. Also das ist so ungefähr die Range, wo ich versuche, mich zu bewegen in Bezug auf Beweglichkeitstraining.
Okay.
Beim Krafttraining ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Wir sprechen zwar immer davon, wir brauchen einen perfekten Reiz, ne? Also auch wir jetzt bei Milon mit dem elektronischen Training, wir haben immer im Fokus diesen perfekten Reiz, der darf nicht zu hoch sein und der darf nicht zu niedrig sein. Wobei diese Definition von zu hoch und zu niedrig gar nicht so einfach ist zu treffen, also auch in der Wissenschaft, in der Literatur, findest du nicht wirklich den idealen Reiz. Das heißt, für mich ist der ideale Reiz irgendwo da, wo die Leute das Training noch gut tolerieren können, aber der Reiz groß genug ist, dass ein Wachstumsreiz stattfindet, wo wirklich der Muskel reagiert und wo man auch vor allem sieht, dass eine Progression stattfindet, sprich, dass die Leute wirklich stärker werden, Muskelmasse aufbauen, wenn sie eben regelmäßig daran trainieren.
Darf ich dir kurz das Beispiel nennen, was ich den Leuten dann immer versuche zu sagen?
Sag mal.
Ich sage immer, stell dir vor, dein Muskel ist eine Person, also personifiziere deine Muskulatur. Und du musst es im Training schaffen, dieser Person zu sagen, mein lieber Freund, das, was du hier leistest, reicht mir nicht. Ne? So, dass die Person den Reiz hat, zum nächsten Training stärker zu werden. Also personifiziere deine Muskulatur und sprich mit ihr. Sag ihr, was du von ihr willst. Ich habe so das Gefühl, dass die dann schon wissen, was meine ich damit und nicht ein Mickey-Maus-Training und nur weil ich jetzt bis 10 gezählt habe oder 12, höre ich jetzt auf. Ne?
Ja, also das ist ein Weg von vielen wahrscheinlich, aber der hört sich für mich sehr, sehr plausibel an. Und wir versuchen das natürlich ein Stück weit auch im elektronischen Training zu automatisieren. Also auch eine gewisse.
Genau, bei Milon ist es super.
Ne, auch eine gewisse Progression und natürlich auch zum Beispiel mit dem Trick der erhöhten Exzentrik, also dass ich die Bewegung, wenn ich wegdrücke, zum Beispiel 100 Kilo und 120 Kilo kommen zurück, damit überliste ich die Menschen natürlich auch ein bisschen, dass sie ein Stück weit intensiver trainieren. Also intensives Training grundsätzlich extrem wichtig. Jetzt zu deiner Frage Richtung dann Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter. Und da bist du absolut auf dem richtigen Weg, weil das kommt für mich dann als nächster Step im Training. Wenn ich also geführte Übungen an Milon oder an sonst irgendeinem Konzept gemacht habe und das gut beherrsche, meine Muskeln da belaste, die Knochendichte wieder besser wird, all diese positiven Effekte, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, dann sollte ich irgendwann auch wieder zum funktionellen Training kommen, wo ich wirklich mal wieder eine Kniebeuge mache oder ein Kreuzheben. Und in Bezug auf die Strukturen wie eine Bandscheibe ist das extrem wichtig. Also die Menschen denken ja immer, eine gesunde Bandscheibe, die müsste man auseinanderziehen oder eine geschädigte Bandscheibe müsste man auseinanderziehen, dass die gesünder wird. Aber so funktioniert der Körper eben genau nicht. Ja, sondern wenn ich eine Struktur wie diesen, also eine Bandscheibe besteht aus Knorpel, ist ein Faserring aus Knorpel, in der Mitte ist ein Gallertkern aus Flüssigkeit. Und wenn ich möchte, dass mein Körper diesen Faserring aufbaut, dicker macht, gesünder macht, saftiger macht sozusagen, da muss ich den belasten. Der Körper hat immer ein Prinzip, use it or lose it, also benutze es oder es baut ab. Und wenn ich die Bandscheibe nicht belaste, also axialer Druck von oben durch eine Kniebeuge, durch ein Kreuzheben, durch irgendeine Last, die ich vom Boden aufhebe oder eben auf die Schultern nehme oder sonst irgendwas, dann wird der Körper keinen Grund haben, diese Bandscheiben gesund zu erhalten. Das heißt, zum Beweglichkeitstraining dazu, da bewegen wir die Wirbelsäule in alle Richtungen und ernähren damit die Bandscheibe ideal, brauchen wir zusätzlich eben eine Belastung, wie ein Kreuzheben oder eine Kniebeuge, dass die Bandscheibe gesund werden kann. Das heißt, jemand, der so eine Verletzung hatte, muss sogar erst recht so eine Übung machen. Deine Aufgabe als Trainer ist natürlich, auf dem Weg dorthin, den Menschen erstmal schmerzfrei zu kriegen, über Beweglichkeitstraining, Faszientraining, Spannung rausnehmen, den Körper geschmeidig kriegen, Defizite in der Muskulatur erstmal über geführtes Training ausgleichen. Und wenn wir das hingekriegt haben, dann muss eben im nächsten Step wieder das Funktionelle kommen. Und dann wird der Körper immer gesünder, wieder belastbarer, die Strukturen werden stärker, saftiger, und wieder gesünder. Und dann funktioniert der Körper auch besser. Und das ist so auch eine der Dinge, die halt ganz, ganz schwierig sind, den Menschen wieder klarzumachen, weil alle diese Belastung mit was Negativem verbinden. Mhm. Aber Belastung ist für den Körper das Wichtigste, was es gibt. Also bring einen Menschen ins Weltall, wo die Belastung fehlt und er ist in kürzester Zeit nicht mehr lebensfähig, schwer krank. Also schaut euch Astronauten an, ja? Und deshalb ist diese Belastung für uns eigentlich der Schlüssel zu allem, was Gesundheit angeht. Ohne Belastung keine Gesundheit.
Ja, ich glaube, die Krux ist auch so einem, der zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall hatte, vielleicht auch ein Sportler, der vorher sehr sportlich war, dem einfach das Vertrauen in seinem Körper zurückzugeben.
Genau, also Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ich muss auch da sagen, dass natürlich schon die Therapeuten- und Medizinerwelt auch negativ darauf einwirkt. Also wenn du jetzt bei Google eingibst Arthrose-Ursachen, dann kommt an erster Stelle Wikipedia mit der Aussage Überbelastung macht Arthrose. Mhm. Und das ist einfach von der Terminologie her völlig falsch, weil wir wissen heute, dass der Knorpel Belastung braucht, um sich zu ernähren. Und dieses Nicht-Belasten, also wir haben heute mehr Arthrose denn je, sitzen aber nur noch auf unseren Hinterteilen rum. Das heißt, ja. Diese falschen Ausdrücke auch, ne, die so in der Medizinwelt rumschwirren, wo immer noch davon gesprochen wird, deine Überbelastung hat deine Arthrose gemacht. Das stimmt einfach nicht. Wer belastet sich denn heute noch über, körperlich? Ja. Also das ist eine ganz kleine Personengruppe, die vielleicht auf dem Bau oder so arbeitet. Aber die meisten Menschen sitzen in ihrem Homeoffice und haben Nullbelastung und werden davon krank. Das heißt, wir müssen auch diese ganzen Ausdrucksweisen überdenken, wie wir mit den Menschen sprechen. Und da sind wir in der Fitnessbranche, glaube ich, schon relativ weit. Da bin ich, glaube ich, auch einer von denen, der echt dafür kämpft, dass sich da was verändert. Aber in der Medizinwelt geht zum klassischen Orthopäden, der erzählt dir immer noch was von Überbelastung. Und du sollst dich schonen und am besten nur noch schwimmen gehen. Aber das Schonen macht dich auf jeden Fall krank.
Ja, das muss man begreifen.
Ne? Also das ist, deshalb hoffe ich, dass die Zuhörer da mit mir so ein bisschen folgen können. Das hört sich ja immer alles so, glaube ich, für den Laien dann auch ein bisschen brutal an irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es ist halt einfach, also es wäre für uns alle gesünder, wenn wir ein bisschen im Steinbruch gelegentlich arbeiten würden, als immer nur zu Hause am PC.
Ja, aber weißt du, dafür mache ich auch wirklich den Podcast und da war ich auch ganz froh, dass du bereit warst, dass der Dr. Frohböse da genau in die Kerbe geschlagen hat und dass wir uns schaffen, zumindest unserer Zuhörerschaft, das rüberzubringen und die zu motivieren, seid aktiv, egal was, beweg dich. Ja? Richtig gut. Wolf, kommen wir doch mal dazu zurück. Du hast gerade schon angedeutet, was macht man so im Milon-Zirkel? Milon-Zirkel, vielleicht kannst du noch mal kurz 2, 3 Sätze sagen, was macht der genau? Und warum ist es nicht nur was, wie vielleicht schon mal salopp gesagt wird, für Anfänger?
Rentnerzirkel ist auch so ein geflügeltes Wort, was ich sehr liebe.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Also das kommt mir auch manchmal zu Ohren, dass ich irgendwo höre, der Milon ist der Rentnerzirkel. Milon hat eigentlich, wenn man so zurückgeht, also es gibt die Firma Milon jetzt 50 Jahre, ich bin jetzt erst seit einem Jahr da Geschäftsführer, das heißt ganz viel von dieser Entwicklung war lange vor mir und da gab es mal einen Herr Mielich ganz am Anfang, der ein genialer Konstrukteur ist und das Geniale am Mielich war im Endeffekt, dass er immer sich bestehende Dinge angeschaut hat und die besser gemacht hat über Technologie. Also der wurde am Anfang berühmt über Ballwurfmaschinen zum Beispiel. Also wer eine Ballwurfmaschine auf irgendeinem Tennisplatz auf der Welt sieht, ist die Chance groß, dass sie noch von uns aus unserer Firma von vor zig Jahren irgendwann kam. Das heißt, der hat sich immer Dinge angeschaut. Tennistrainer muss 100 Bälle rüberspielen pro Training. Wie kann ich denn das technisch machen? Und das Gleiche hat er im Endeffekt auch beim Krafttraining gemacht. Das heißt, er hat sich bestehende Kraftübungen angeschaut, die ja per se wunderbar funktionieren, mit Gewichtsplatten und alles, was es halt so gibt. Und hat sich überlegt, wie kann ich das jetzt über Technologie zugänglicher machen, einfacher machen, praktikabler machen, effektiver machen. Und das ist eben bei Milon aus meiner Sicht von Anfang an sehr genial gelungen, weil er einfach Dinge wie Sitzhöhe einstellen, also die Biomechanik perfekt einstellen, macht der Trainer einmal, dann wird es auf einer Chipkarte gespeichert oder heutzutage in der Cloud. Und wenn ich mich anmelde als User, dann stellt sich das Gerät automatisch ein und ich habe immer die perfekte Biomechanik beim Training. Wenn der Trainer seinen Job richtig gemacht hat, beziehungsweise selbst da haben wir mittlerweile die Technologie des Milanizer, der das automatisch macht. Das heißt, wir haben eigentlich immer die Garantie, dass ein Kunde perfekt trainiert, im Sinne von Biomechanik, Einstellung und so weiter. Dazu kommt, dass wir das Gewicht eben nicht mehr über Gewichtsblöcke generieren, sondern über Elektromotor. Das eröffnet uns natürlich geniale Möglichkeiten, das Gewicht ganz individuell an den Menschen anzulegen sozusagen. Das heißt, wir können Kraftkurven definieren, wie wir wollen. Wir können also anatomische Eigenheiten vom Muskel besonders belasten, um den noch effektiver zu trainieren. Wir können, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Bewegungsrichtung unterschiedlich belasten. Also wir können die exzentrische Belastung erhöhen, also die Rückwärtsbewegung. Wo ich ein Gewicht ablasse, bin ich normalerweise stärker. Und dann kann ich das auch höher belasten, habe damit einen höheren Trainingsreiz. Wir können isokinetisch trainieren. Das heißt, das Gerät gibt mir immer den Widerstand so fest, wie ich reindrücke, im Millisekundenbereich. Ich kann adaptiv trainieren, heißt, wenn ich schwächer werde während einem Training, merkt das Gerät das, nimmt mir Gewicht langsam raus. Also wie früher so ein Dropsatz, den man vielleicht gemacht hat, wo man von der großen Hantel bis zur kleinen sich durchgearbeitet hat. Das heißt, wir haben geniale Möglichkeiten mit Milon, die Leute noch effektiver zu trainieren, einfacher und zugänglicher. Wir haben bei uns den Slogan Bewegung einfach machen. Und das trifft es eigentlich ganz gut, weil jemand, der nicht so ambitioniert trainiert, der jetzt nicht mit Kreuzheben, Kniebeugen und sonst was schon so vertraut ist, der kann an Milon einen perfekten Zugang finden, mit Training zu starten und auch nachhaltig zu trainieren. Und zurück zu deiner Frage, selbst ein Profi-Bodybuilder mit dem richtigen Programm wie Isokinetik 3 wird sehr schnell an sein Limit kommen und wird auch vor allem merken, dass er dann Trainingsreiz setzen kann, den er im normalen Training mit klassischen Gewichten so nicht setzen kann. Und deshalb ist auch für einen Athleten total gute Ergänzung einfach, ja.
Ja, super erklärt, ne? Weil wenn ich mir gerade vorstelle, einen Dropsatz an der Langhantel, da brauche ich mal mindestens, wenn es schnell gehen soll, vielleicht noch zwei Leute, die nebendran stehen. Und im Milan-Zirkel kann ich das einfach auch alleine. Ja,
oder überleg mal, eine erhöhte Exzentrik beim Bankdrücken. Brauchst du zwei Partner, die dir beim Hochdrücken helfen oder das Gewicht jedes Mal wechseln. Und das macht das Gerät einfach automatisch und das sind natürlich ganz effektive Reize dann. Wir hatten es ja vorhin davon, dass ich eben einen effektiven Wachstumsreiz brauche. Und den kann ich halt an Milon viel einfacher generieren für so einen Otto-Normalmenschen wie an der klassischen Hantel. Und das ist eigentlich so aus meiner Sicht, also mit der größte Vorteil bei all den Vorteilen, die wir haben. Dann natürlich wird alles dokumentiert, der Trainer sieht immer, was habe ich gemacht. Ich kann als Trainer ganz anders Einfluss nehmen. Und das sind natürlich Dinge, die wir auch jetzt ständig weiterentwickeln und wo wir auch noch ganz viele Ideen haben. Und wo wir halt versuchen, einfach das Training immer wieder zu revolutionieren. Ne? Und das ist uns, glaube ich, bei Milon über all die Jahre sehr, sehr gut gelungen.
Das kann ich bestätigen. Und ich freue mich auch echt schon wieder wahnsinnig darauf, wenn die Leute hier zurückkommen. Und viele Leute, die mich angerufen haben, die Mitglieder, haben gesagt, ich vermisse meinen Milon-Zirkel. Da sah man schon, der Name hat sich etabliert.
Da sprichst du da noch eine ganz wichtige Sache an, die ich noch kurz ergänzen möchte zu meinem langen Monolog gerade zu Milon. Dann hören wir auch auf. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, immer wieder wiederkehrende Krafttests zu machen. Und das natürlich jetzt beim Wiedereinstieg. Du musst dir vorstellen, die Menschen waren jetzt teilweise ein halbes Jahr nicht im Training, haben vielleicht zu Hause nichts machen können, zumindest kein adäquates Krafttraining. Und jetzt kommen die einfach wieder. Und jetzt ist natürlich extrem wichtig, dass man den Status quo jetzt auch wahrnimmt. Ne? Das heißt, jetzt würde ich immer mit so einem Menschen mit einem Krafttest beginnen, wenn ich den wieder an sein Milon-Training ransetze. Und nicht mit den alten Gewichten einfach weiter trainieren lassen, weil sonst habe ich nämlich genau das Problem der Überforderung. Das passiert jetzt nichts, das wird die Menschen nicht umbringen, aber sie haben ein negatives Erlebnis und das wollen wir natürlich im ersten Moment jetzt definitiv vermeiden und ihnen ein positives Erlebnis im Training wieder geben. Deshalb auch da die Möglichkeit, an elektronischem Training halt Krafttests zu machen, Geräte wieder neu anpassen auf die Gewichte und dann wieder den idealen Trainingsreiz haben und mich wieder an altes Niveau ranarbeiten, dann Stück für Stück. Ja, super. Weil auf dem alten Niveau werden die Menschen alle nicht mehr sein.
Ja, genau. Und da bietet die Technik uns die perfekte Unterstützung, das nicht nur gefühlt als Aussage, ja, ich bin schwächer geworden, sondern wirklich messbar zu machen. Ne? Genau. Ganz toll. Wolf, komm mal noch mal kurz zurück zum Thema Beweglichkeitstraining. Du hattest am Anfang auch mehrfach schon das Five-Konzept genannt. Was war denn da so euer revolutionärer Ansatz? Was war anders, als andere bis dato gemacht haben?
Also ich würde behaupten, dass Beweglichkeit insgesamt in der Fitnessbranche, Reha-Welt, auch in der Medizinwelt eine extrem untergeordnete Position hatte. Also ein Fitnessstudio hatte meistens irgendeine Stretching-Ecke, da haben die Leute dann drei Übungen gemacht, die ihnen irgendein Trainer gezeigt hat und die haben sie nach 4 Wochen nicht mehr gemacht. Das war so die Realität, die wir vorgefunden haben, wenn wir jetzt mal zurückgehen nach 2003 ungefähr, wo wir angefangen haben damit. Und was wir halt anders gemacht haben, wir haben sozusagen auch den Begriff des Muskellängentrainings geprägt. Also sprich, nicht nur Dehnübungen, Stretching-Übungen zu machen, sondern wirklich in Muskelketten große Bewegungen, viele Muskeln gleichzeitig und vor allem in einer hohen Aktivität zu beüben, also neue Bewegungsmuster auch anzulernen. Und was wir ganz anders gemacht haben wie die restliche Medizinwelt, ist diese Übung auch in die Überstreckung. Also Hüftstreckung, Hohlkreuzbewegungen, Aufrichtung, Bauchmuskel auch mal auf Länge trainieren. Diese Dinge, die waren vorher nicht da, beziehungsweise verpönt. Und es war am Anfang echt auch ein Kampf, als wir angefangen haben, mit diesen Konzepten auf den Markt zu gehen, dass jeder Therapeut, jeder Sportwissenschaftler, jeder Arzt hat ein Riesenproblem gehabt mit unserem Thema, weil wir es einfach in der Ausbildung anders gelernt haben. Also Hohlkreuz ist böse, Rückwärtsbewegungen sind böse, die machen den Rücken kaputt und so weiter. Und wir waren die Ersten, die eben gesagt haben, nein, wir sitzen den ganzen Tag, wir sind nach vorne zusammengekauert, wir müssen uns aufrichten. Und da gehört halt ein Hohlkreuz mit dazu. Ne? Ja. Und das war ein weiter Weg. Da haben wir eben ja so 8 Jahre gebraucht, bis wir da wirklich mal richtig erfolgreich mit wurden, beziehungsweise da wirklich auch dann mal so viel von verkauft haben, dass wir von leben konnten. Und das war eigentlich das Revolutionäre, dieses einfach mal komplett anders zu denken, wie alle anderen vorher. Und damit haben wir dieser Beweglichkeitsthematik einfach eine ganz andere Wertigkeit gegeben. Also wenn man heute bei euch reinkommt, dann habt ihr einen tollen Raum, da stehen 5 Geräte und in diesem Raum kann man ganz wertig was für seine Beweglichkeit tun. Und das hat nichts mehr mit dieser alten Stretching-Ecke zu tun, die es mal vorher gab. Ja. Und das ist, glaube ich, die Revolution daran, dass der Kunde weiß, ah, an dieser Station mache ich das und an der Station mache ich das. Also eine klare Roadmap durchs Beweglichkeitstraining hat mit einer hohen Wertigkeit. Und ich glaube, das ist das Revolutionäre dran, was uns auch dann letztendlich erfolgreich gemacht hat, dass die Menschen jetzt Beweglichkeitstraining endlich als wichtig sehen und auch dann in der nötigen Regelmäßigkeit machen.
Ich glaube auch, dass ihr quasi dem Beweglichkeitstraining so eine Art Zuhause, feste Station gegeben habt.
Genau.
Weil ich glaube schon, dass du mir zustimmen würdest. Ich selber komme ja so ein bisschen aus dem Bereich Yoga. Es ging auch ohne Geräte.
100%.
Aber die Leute machen das nicht. Die
genau.
machen das
also nicht, ich sage ne? auch manchmal in Schulungen und dazu stehe ich, wenn alle Menschen Yoga machen würden, regelmäßig, bräuchten wir 5 nicht. So, aber mein großes Glück ist, machen nicht alle Yoga. Ne? Und was man ja schon sagen muss, das wirst du auch selber bei dir wahrscheinlich festgestellt haben, ich habe ja sehr oft in Schulungen auch Yoga-Lehrer gehabt und Lehrerinnen und dass du trotzdem zum Beispiel in der Hüftstreckung beim Kamel, ne, so heißt ja der Kniestand im Yoga, dann halt gerne in der Hüfte ausweichst, wo dich der Hip von unserem Konzept, das Gerät halt in die richtige Bewegung reinzwingt. Und dann merkst du oft, dass du selbst als Yoga-Trainer, der sich für super beweglich hält, noch Defizite hast, die du mit den Geräten trotzdem nochmal ganz gezielt und fokussiert angehen kannst. Und von dem her ist auch für jemand, der theoretisch alles zu Hause machen könnte und im Yogakurs und sonst irgendwo, so ein Geräteparcours halt trotzdem nochmal so ein i-Tüpfelchen, um halt da noch was für sich zu machen.
Genau, du hast ja betont, ihr habt da seit Jahren einen festen Schreiner, ne, habe ich fest verstanden, gut verstanden, mit im Boot. Und es ist wirklich so diese, es hat einen Aufforderungscharakter. Es ist ein schönes Holzgerät, Holzgerät T. Wir haben ja die All-in-One-Lösung. Also wer jetzt von den Zuhörern Interesse hat, meldet euch dann gerne dementsprechend bei uns, wenn es wieder möglich ist, dann zeige ich euch das. Und es ist ein toller Aufforderungscharakter.
Ja, 100%.
Sehr schön. Wolf, vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Was denkst du, wie sich so die letzten Monate denn auf das Gesundheitsbewusstsein der Leute auswirken? Du sagst, ja, wir werden wahrscheinlich aufgrund dieses Bewegungsmangels, der ganzen Einschränkungen, die jetzt geschehen, in Zukunft viel zu tun haben. Ja, wer soll das sonst auffangen? Aber glaubst du, wir sind auch schon in den Köpfen der Leute?
Nein. Also, die Menschen brauchen uns, aber sie wissen es noch nicht alle. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen und stehen lassen. Ja, das ist natürlich für die Menschen schlimm, für uns nicht so, glaube ich, weil die Menschen werden Schmerzen kriegen. Die Menschen haben jetzt schon Schmerzen, werden noch mehr Schmerzen bekommen. Weil einfach diese Art und Weise, wie der normale Durchschnittsmensch mit seinem Körper umgeht, so fatal ist, dass wir gar nicht vermeiden können, dass die Menschen krank werden. Dass die all diese Zivilisationskrankheiten bekommen, der eine bekommt dies, der andere das, aber alle bekommen irgendwas, wenn sie sich da nicht rausbewegen. Das heißt, wir haben als Einzige die Lösung, um nachhaltig gesund zu bleiben. Die Menschen sind Künstler darin, das zu verdrängen. Also wissen tun das alle. Also ich behaupte, 99% der Zuhörer, die uns jetzt zuhören, die wissen eigentlich, ich müsste was für mich tun. Ich bin eigentlich ein paar Kilo vielleicht zu dick. Ich habe schon schlechte Blutdruckwerte. Ich habe schon, mein Arzt sagt mir, ich stehe kurz vor einer Diabetes. Die wissen schon, sie sind nicht mehr so stark und leistungsfähig wie vorher, wie früher. Sie sind vielleicht nicht mehr ganz so wach, nicht so fokussiert. Also der Mensch nimmt das irgendwo wahr, aber wir sind Verdrängungskünstler. Und die meisten Menschen, die verdrängen einfach noch ganz, ganz stark, dass sie da eigentlich schon 5 vor 12 in ihrem Körper haben Und meistens braucht es halt echt einen konkreten Schmerz, eine ganz konkrete Einschränkung des Lebens, ein schlimmes Ereignis wie ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder sonst irgendwas, dass diese rote Ampel so deutlich wird für die Menschen, dass sie dann das Bewusstsein haben, wenn ich jetzt nichts mache, dann geht's einfach nicht weiter oder ich kann so, möchte so nicht weiterleben. Und das Bewusstsein, das wünsche ich mir immer, dass die Leute früher was tun, weil es wäre so viel einfacher. Also wenn die zweimal die Woche frühzeitig kommen würden und ein bisschen trainieren würden, ein, zwei Runden Milon, ein bisschen Beweglichkeit in Five, vielleicht noch ein ganz klein bisschen Cardio dazu, noch einen schönen Kurs, der ihnen Spaß macht, einen Saunagang, was auch immer, dann wäre das Leben ein anderes für die Menschen. Sie hätten eine Lebensqualität, die sie sich heute gar nicht vorstellen können. Aber der Antrieb dafür ist irgendwie halt nicht da. Das ist so schwierig, ne? Also das rationale Hirn weiß, also unser rationales Denken weiß, ich müsste was tun. Und die Emotion dazu ist aber nicht da. Es hängt damit zusammen, habe ich mir von einem Psychologen erklären lassen, dass der Effekt zu lange dauert. Also der Beginn von Training, bis ich einen Erfolg sehe, ist zu lang. Also Frauen lieben es zum Beispiel, zum Friseur zu gehen. Danach sehe ich sofort besser aus. Ja. Fühle mich schöner, fühle mich toll. Deshalb sind Menschen bereit, für Kosmetik, für Friseur und all diese Dinge ganz viel Geld auszugeben. Und beim Sport ist eben diese Zeitverzögerung unser größter Feind. Und ich glaube, dass das Bewusstsein für die Gesundheit sich tatsächlich noch nicht so weit verändert hat, wie wir uns das wünschen würden. Auch jetzt jeder weiß rational, ich bin für Viren, für Corona und so weiter anfälliger, wenn ich nicht gesund bin. Ich habe eher einen schweren Verlauf, wenn ich nicht in einer guten Verfassung bin. Aber die Menschen sind trotzdem nicht bereit, wenn die Fitnessstudios jetzt wieder aufgehen, sofort dahin zu gehen, um was dagegen zu tun. Alle hoffen auf die Wunderpille, auf die Wunderimpfung, auf Wunder, was auch immer. Und da dürfen wir uns, glaube ich, nicht zu viel erhoffen. Also ich würde es mir wünschen. Die Realität, glaube ich, ist die, dass die Menschen ihr Bewusstsein noch nicht so stark verändert haben, wie wir uns das wünschen wollen würden. Da tut sich was, aber sehr, sehr langsam, auch die letzten Jahre schon. Die Menschen wollen mit einer anderen Qualität alt werden. Die Menschen wollen gesund bleiben bis ins hohe Alter. Aber diese Brücke, dass man dafür was tun muss und frühzeitig, die gilt es noch zu schlagen. Und das ist noch nicht bei allen Menschen angekommen, glaube ich. Wir sehen es ja daran, dass gerade mal 10-11% vor der Pandemie trainiert haben. Jetzt sind es noch weniger, logischerweise, die in Fitnessstudios Mitglieder sind und eigentlich müssten es aber 80-100% sein, die regelmäßig dahin gehen. Das ist noch ein weiter Weg, aber da kämpfen wir alle dafür und ich hoffe auch, dass wir da weiterkommen. Und das Positive für uns ist, dass trotzdem, glaube ich, allein die Menschen, die da merken, es ist 5 vor 12 und ich habe Schmerzen und ich möchte so nicht weiterleben, mehr als genug Menschen sind, die wir bedienen können und bedienen müssen und denen wir helfen können und gerne auch helfen wollen.
Ja. Und ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass wir vielleicht auch mit diesem Podcast noch was dazu leisten können, dass der ein oder andere jetzt sein Gesundheitskonto eröffnen wird und wir daran teilhaben dürfen, dass er so viel wie möglich darauf einzahlen kann. An Krafttraining, an Beweglichkeitstraining und vielen, vielen Dank, lieber Wolf, dass du uns für das Gespräch zur Verfügung standest.
Du sehr, sehr gerne und ich hoffe das auch, dass wir viele Menschen erreichen. Deshalb sage ich auch grundsätzlich zu Podcasts immer ja, weil ich auch hoffe, und du hast ja vorhin schon gesagt, YouTube-Channel und so weiter, wir machen ja so ganz, ganz viel und versuchen den Menschen dieses Wissen an die Hand zu geben. Und vielleicht noch eine Sache final, weil ich die ungern so stehen lassen möchte. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir alle in Steinbruch gehen würden, wären wir gesünder und so. Das stimmt auch. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz ergänzen, dass bitte jetzt nicht die Leute glauben sollen, dass Training was Einfaches wäre, was ich egal irgendwie mache. Also das ärgert mich auch gerade sehr an der Politik aktuell, dass so gesagt wird, ja, geh doch raus und mach dein Training einfach im Freien und geh joggen und dies und das. Ganz klar das Appell an die Zuhörer jetzt, sucht euch professionelle Hilfe für Sport, weil bevor ich ein Krafttraining gesund machen kann, muss ich ein Beweglichkeitstraining machen, ein Faszientraining. Ich muss meinen Körper vorbereiten, dass er überhaupt aus dem Alltag raus, aus dem wir uns gerade eben nicht bewegen, nur rumsitzen, nur vorm PC arbeiten und so weiter, ist unser Körper oft in so einer schlechten Verfassung, dass ich gar nicht einfach so ein Krafttraining machen kann. Das heißt, ich muss erstmal über professionelle Hilfe, über Beweglichkeitstraining, über erstmal Ankommen, Wahrnehmen des Körpers wieder spüren, die Faszien in die richtige Geschmeidigkeit wieder reinbringen, dann in ein vernünftiges Krafttraining mit dem richtigen Reiz. Also das ist alles nichts Triviales. Das ist nichts, was ich einfach mal mache, weil ich Schuhe anziehe und losjogge und ein paar Liegestützen mache. Davon werde ich nicht gesund werden, sondern ich muss mir wirklich irgendwo die professionelle Hilfe holen, muss mich an die Hand nehmen lassen, muss einen Statuscheck machen, wo stehe ich überhaupt, muss mal sehen, was ist mein aktueller Status in meinem Körper und brauche dann die professionelle Anleitung, dass ich dann mit dem Training richtig beginne. Und nur dann werde ich auch gesund da rausgehen und nachhaltig gesund. Das möchte ich unbedingt nochmal hier als Appell sagen. Nicht auf eigene Faust los, weil dann werdet ihr, wenn es ganz dumm läuft, euch sogar was kaputt machen oder euch einen schlechteren Status reintrainieren. Deshalb der Appell nochmal zum Schluss. Geht zu den Experten wie Kirsten, lasst euch da beraten. Und dann ist auch die Chance groß, dass ihr sehr lange, also sehr alt, sehr gesund sein könnt, ja, oder sehr alt werden könnt und gleichzeitig sehr gesund bleiben könnt. Und das sollte unser aller Ziel sein.
Super, so. Sehr schön. Und deinen tollen YouTube-Kanal, wo man ja auch sonntags live mit dir sogar Workouts machen kann, werde ich verlinken.
Sehr gern. Lieber
Wolf, und ich hoffe, dich dann auch bald mal live in Attendorn begrüßen zu dürfen.
Das hoffe ich auch, dass wir mal wieder ein paar Live-Events, wir stehen in den Startlöchern und wollen auch gerne wieder, auch ich an vorderster Front, auch wieder Schulungen für unsere Kunden anbieten, was eben genau diese Themen betrifft, also wieder Trainer, nicht nur online über Webinare, sondern auch mal wieder im wahren Leben trainieren zu können, da freue ich mich sehr drauf.
Schön. Also, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
Danke, dir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Bye, bye.